herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute wollen wir uns nochmal dem Thema LSCI annehmen. Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen allgemein drüber gesprochen, ne, was das ist, wofür man es verwendet. Und ja, heute wollen wir ein bisschen mal einen Deep Dive machen. Das heißt, ein bisschen in die Technik abtauchen, in die Themen, was da getan werden muss. Und ja, wie beim letzten Mal ist aber nicht nur Manuel, mein treuer Co-Host, mit dabei, sondern auch wieder Christian und Jan. Ja, hallo in die Runde.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Hallo.
Hallo.
Ja, dann lasst uns einfach mal loslegen, ne, mit dem Thema, wie funktioniert denn eigentlich jetzt eine LSCI-Auswertung im Detail? Was muss da getan werden? Ja, dass wir wirklich mal ein bisschen heute über die Feinheiten, die technischen Einzelheiten ein bisschen sprechen.
Ja, gerne. Also in der letzten Folge hatten wir ja was gesagt zu Laserspeckle. Ich habe irgendwie Interferenzmuster, sind destruktiv oder konstruktiv und die haben sich irgendwie über die Zeit verändert. Und was sind hier so die klassischen Ansätze, wie man diese Bilder dann tatsächlich auswertet? Ich gucke mir das Bild an und schaue mir sozusagen die Standardabweichungen, die Mittelwerte an. Und da gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Einmal über den Spatial Mode, das bedeutet, ich gucke mir ein einzelnes Bild an, lasse da ein Local Window drüber laufen und gucke mir in diesem Local Window die Standardabweichung Mittelwert an und mache da sozusagen einen Bruch draus. Und dann kriege ich da einen Wert raus und der kann dann sozusagen den Fluss qualifizieren.
Okay, was ist da jetzt dann der Trade-off zwischen den unterschiedlichen Algorithmen?
Ich muss mich anfangs schon mal dafür entscheiden, will ich ein Step Window oder ein Sliding Window haben. Mhm. Dementsprechend ändert sich dann auch die Post-Processing-Zeit, aber auch eben die Auflösung. Auf der anderen Seite kann ich mich schon dafür entscheiden oder muss ich mir die Frage stellen, wie groß wähle ich meine Fenster? Weil auf der einen Seite, wenn ich ein großes Fenster nehme, habe ich weniger Rauschen, aber dafür verliere ich sozusagen die Auflösung der Dynamik. Das ist eben auf der anderen Seite, wenn ich ein kleines Fenster nehme, habe ich eine bessere Auflösung der Dynamik, also wenn sich irgendwas zeitlich verändert, aber dafür auch mehr Noise, das ich mitmesse. Neben dem Spatial Mode, wo man sich sozusagen einzelne Bilder anschaut, gibt es auch noch den Temporal Mode. Das bedeutet hier, ich schaue mir sozusagen mehrere Bilder über die Zeit an, also zum Beispiel nehme ich 25 Bilder an und gucke mir an, wie ändert sich dieser Intensitätswert eines Pixels über die Zeit. Und sozusagen hat man hier die höchste räumliche Auflösung, weil ich gucke einzelne Pixel an, aber ich habe hier die geringere zeitliche Auflösung, weil ich muss sozusagen 25 Bilder aufnehmen und ich mittel sozusagen die Dynamik über diese 25 Bilder weg. Das heißt, wenn sich irgendwas schnell ändert, sehe ich das im Temporal Mode eher schlecht.
Mhm. Hättest du da, einfach um es besser verstehen oder vorstellen zu können, ein paar Beispiele, also wann nehme ich denn was, einfach um es mal greifbar zu machen?
Also wenn ich jetzt irgendwas habe, wo ich weiß, da ändert sich nicht die Dynamik der Durchblutung schlagartig oder so, dann würde ich sozusagen den Temporal Mode nehmen, weil da ist es nicht wichtig, dass ich irgendwie schnell sehe, aha, jetzt hat sich die Durchblutung schlagartig geändert. Währenddessen, wenn ich jetzt irgendwie auflösen will, wie verhält sich die Dynamik, wenn ich anfange wieder etwas zu durchbluten und interessiere mich für die Details für diese Durchblutungsdynamik, dann nehme ich den Special Mode.
Ah, okay, super.
Mhm. Ja, was halt bei dem Ganzen interessant ist, ich habe halt wieder diesen Zielkonflikt. Ne? Also das heißt, ich will einerseits eine möglichst hohe Auflösung, die erreiche ich halt durch verschiedene Algorithmen, aber natürlich muss ich dann auch in der Lage sein, meine Echtzeitfähigkeit zu gewährleisten. Ne? Also das heißt, da habe ich dadurch automatisch einfach Constraints. Und eine Möglichkeit, diesen Zielkonflikt so ein bisschen aufzulösen, ist, indem man halt ein gutes Hardware-Algorithmik-Co-Design macht. Das heißt, algorithmisch kann man sich immer viel überlegen, wie der Christian ja auch gerade schon erzählt hat, aber am Ende muss das ja dann irgendwie auf einer Hardware auch abgebildet werden können. Das heißt, ich habe einerseits extrem hohe Anforderungen, was jetzt das Memory-Management angeht. Also das heißt, ich muss einige Bilder zwischenspeichern, damit ich eben das temporal auswerten kann. Aber ich will natürlich auch eine gute räumliche Auflösung. Das heißt, ich arbeite mit Sensoren, die halt hoch aufgelöst sind, also gerade Richtung 4K und so. Und das brauche ich ja auch, um konkurrenzfähig zu sein zu alternativen Modalitäten, wie zum Beispiel der Fluoreszenzbildgebung. Ja, das heißt, was kann ich da zum Beispiel machen? FPGAs sind in der Richtung eben als Zielhardware interessant, weil ich eine sehr feingranulare Parallelität habe und dadurch einen hohen Throughput erreichen kann. Und aus algorithmischer Sicht muss ich mir dann natürlich überlegen, ja, wie optimiere ich die entsprechende Algorithmik für die Zielhardware. Also das heißt, wir haben da zum Beispiel einen Ansatz gefunden, wie wir das, was der Christian beschrieben hat mit dem temporalen Ansatz, also das, die Mittelung über mehrere Frames, wie wir das rekursiv implementieren können und können dadurch einerseits die Speichertiefe, aber auch die Speicherbandbreite extrem reduzieren und sind damit dann in der Lage, einfach deutlich schneller zu verarbeiten.
Das klingt dann wirklich wie eine Spezialhardware, die dann extra genau für dieses Verfahren dann auch gebaut wird, inklusive FPGA-Entwicklung und so weiter.
Ja, genau. Also das heißt, die Idee ist eben schon, dass man iterativ schaut, wie entwickle ich meinen Algorithmus? Kann ich das gut auf einem FPGA abbilden? Falls nein, gehe ich dann wieder einen Schritt zurück in die Algorithmik und versuche dann eben, da eine optimale Lösung am Ende zu finden.
Genau, also das ist jetzt dann quasi Zusammenspiel zwischen Software und der Hardware, der Verarbeitungshardware. Ihr hattet ja das letzte Mal auch die Sensorik außenrum ein bisschen mal angeteasert. Wie schaut es denn da aus? Also wo kann man da hingehen, beziehungsweise wo steht man da aktuell und wie wird es da weitergehen?
Ja, in der letzten Folge hat ja der Jan schon angeteasert, wie interessant eigentlich die Sphere-Sensoren sind. Warum sind die nochmal eigentlich relativ interessant? Man kann hier sozusagen Laser nutzen, die eine größere Wellenlänge haben. Was sich daraus ableitet, ist, dass ich auch eine größere Kohärenzlänge habe. Das ist dann insbesondere interessant für den transmissiven Modus, wo ich ja eben diese höhere Signal-to-Noise-Ratio erzielen kann als im reflektierten Modus. Auf der anderen Seite habe ich auch noch den Vorteil, dass ich quasi weniger Absorption in der Hautschicht habe, zum Beispiel durch Melanin, weil das eben in den kürzeren Wellenlängen mehr absorbiert als in den längeren Wellenlängen.
Und da hat man jetzt so verschiedene Möglichkeiten von der Sensorik. Ich weiß, ich habe es mal irgendwie so auf dem Flur mitbekommen. Solectrix eigene Ideen gibt es da an der Stelle auch. Vielleicht, Jan, kannst du da mal was zu sagen, wie man das noch ganz unterstützen kann?
Ja, also eine Idee ist, dass man hingehen kann, und das ist was, was wir eben auch aus anderen Projekten schon erlebt haben, dass man hingeht und verschiedene Modalitäten kombiniert. Also das heißt, wir haben jetzt hier eben das Laser Speckle Imaging, da habe ich erstmal mein Perfusionssignal, aber die Idee ist, kann ich das kombinieren, zum Beispiel mit einer klassischen Weißlichtbildgebung. Das heißt, ich habe mehrere Vorteile. Ich habe mein normales Weißlichtsignal, um zum Beispiel einfach Gewebestrukturen bewerten zu können, und habe dazu eben meine Durchblutungsanalyse, die ich dann da sozusagen overlayen kann. Dazu kommt noch der Vorteil, dass ich natürlich mein Weißlichtsignal nutzen kann, um zum Beispiel Bewegungsartefakte im Laser Speckled Imaging so ein bisschen zu kompensieren. Das ist halt eine der großen Hürden bei dem Verfahren, weil es ja immer darum geht, temporal die Bewegung des Laser Speckled Signals abzuschätzen. Und dann hilft es natürlich, wenn ich irgendwie eine Referenzaufnahme, in dem Fall im Weißlichtbereich, habe.
Und jetzt, wenn ich euch so zuhöre, ist natürlich von der Bildverarbeitung immer so ein bisschen der Hintergedanke, der damit schwingt. Gibt es Ideen Richtung irgendwie Multi-Exposure-Sachen, um das Ganze zu lösen, oder in die Richtung gibt es da noch nichts?
Also da gibt es auch schon erste Ansätze.
Ja. Ah, ja, okay.
Du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Was man hier eben ausnutzen möchte, ist, dass quasi die Speckle-Muster bei unterschiedlichen Belichtungszeiten auch unterschiedlich aussehen. Und dann kann ich damit eigentlich komplexere Modelle füttern, die dann hinsichtlich der Messbereiche nochmal größer sind. Oder man erhofft sich dadurch auch eben diese Messung quantifizieren zu können. Weil man muss immer sagen, bei LSCI ist es aktuell eher so, dass man immer qualitative Messungen macht.
Ah ja, okay. Aber das klingt so ein bisschen wie Zukunftsmusik, also ein bisschen, wo man ein bisschen noch tiefer reinschauen muss, ein bisschen Versuche machen muss und dann schauen muss, wo man landet. Ihr habt jetzt erzählt, was alles die Möglichkeiten sind, wenn man jetzt mal wirklich einen Blick in die Zukunft wagt. Wo wird denn das Ganze in den nächsten Jahren hingehen? Also welche Entwicklungen sind denn da zu erwarten?
Also ich würde mal sagen, am interessantesten ist es eigentlich so für zwei große Bereiche. Einmal sämtliche Themen, die Angiografie betreffen, weil durch LSCI hat man jetzt eine Möglichkeit, ein kontinuierliches Bildsignal vom Blutfluss zu generieren und das Ganze ohne Kontrastmittel. Auf der anderen Seite ist es interessant für die Klassifizierung von Brandverletzungen, weil es recht interessant ist, wenn man sich den Leitfaden für Mediziner anschaut, wenn es darum geht, thermische Verletzungen zu behandeln, ist so eigentlich der Goldstandard, dass der Arzt sich das visuell und taktil anschaut und sich dann quasi diesen Leitfaden runterrangelt. Aber wenn man nochmal genau hinschaut, sieht man unter einem Punkt, wenn ein Laser-Doppler-Imaging-Gerät zur Verfügung ist, dann soll man das nehmen. Der Nachteil von diesem Laser-Doppler-Imaging-Gerät ist, dass der einerseits den Messbereich scannen muss, was schon mal langsamer ist, wir haben keine Echtzeitfähigkeit, und dadurch, dass der eben komplexere Hardware enthält, ist der auch teurer als ein Laser-Speckle-Contrast-Imaging-Gerät, also das LSCI-Gerät. Und wenn man eben die Messgenauigkeit und die Messtiefe von diesem LSCI-Gerät verbessern könnte, hätte man eine kostengünstigere Alternative zu dem State-of-the-Art-Gerät Laser-Doppler-Imaging.
Finde ich interessant, weil das wusste ich tatsächlich nicht, dass es quasi da so einen Leitfaden gibt für die Ärzte und dass sie dann auch so oft das Gerät
wenn sie das Budget haben, ja.
Jetzt hatte ich noch im Vorfeld, als wir gesprochen haben, hatten wir darüber gesprochen bezüglich Bakterien. Also ist es da an der Stelle nochmal was, dass man die besser erkennen kann? Oder da musst du mir jetzt nochmal kurz auf die Sprünge helfen.
Was hier ganz interessant ist, da gab es eben eine Studie, die haben eben das LSCI-System genutzt, um Bakterienproben schneller auswerten zu können als der bisherige Goldstandard. Mhm. Also man guckt sich so eine Kamera an und guckt, wie viele Kolonien bilden sich. Mhm. Also mit dem Gerät kann man das dann sehen, mit der Kamera. Und was eben hier das Interessante ist, das LSCI-Gerät kann es schneller detektieren. Bedeutet im Umkehrschluss, ich kann schneller sagen, mein Antibiotikum funktioniert oder funktioniert nicht. Bedeutet im Umkehrschluss, ich kann entweder meinen Patienten schneller das richtige Antibiotikum geben oder ich kann sagen, mein medizinisches Fachpersonal kann schneller mehrere Proben auswerten, wodurch die wahrscheinlich auch nochmal entlastet werden und vielleicht können da auch nochmal Kosten eingespart werden.
Ja, Kosten und am Ende den Patienten geholfen
das ist,
werden. Das ist natürlich.
Das wünschen sich alle,
ja. Genau, richtig. Also total spannendes Thema tatsächlich und auch toll, dass die Solectrix hier mit dabei ist und heute auch wieder viel gelernt über unsere eigenen Sachen und über das Thema als solches. Vielen Dank, dass du heute auch wieder hier warst bei uns und hier bist.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Können wir gerne auch wiederholen. Wenn ich auf die Uhr schaue, dann sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen und wie immer am Ende der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, die E-Mail podcast@solectrix.de, da kann man wie immer gerne Fragen und Anmerkungen hinschicken, gerne auch Fragen ganz konkret an LSCI, die schicken wir dir, Christian, dann auch, leite dir gerne weiter.
Freue mich drauf.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, tschüss und
ciao.
Servus.
Bis dann.